Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein Iraker in Israel, das ist der Untertitel Ihres Buches, Najim Wali. Eine Provokation, ein Tabubuch, ganz sicher. Brechen Sie gerne Tabu, Najim Wali?
Ja, ich glaube, Tabu zu brechen gehört zu guter Literatur. Und um gute Literatur zu schreiben, man muss es wagen, auf gefährliche Ton einzugehen. Bei dieser Reise ist auch passiert und bei den vorherigen Büchern auch passiert. Ich glaube, mit den ersten Kurzgeschichten auch in meinem Leben, die ich geschrieben habe, oder mit der ersten Reportage, die ich geschrieben habe, habe ich versucht, außergewöhnliche Mainstream-Themen auszusuchen.
Und weshalb? Was reizt Sie so sehr daran, zu provozieren, Tabus zu brechen?
Ja, ich glaube, bei uns, es wird immer verlangt von einem Intellektuellen, dass er ein Teil der Masse wird. Und ich wollte nicht ein Teil der Masse, ich wollte als Individuum innerhalb der Masse anders denken als die anderen. Also selbst wenn ich mich irre manchmal, also nicht nur um jetzt auffallen wegen, dass ich Tabuse breche, sondern ich glaube, wenn einige Sachen, die die Masse nicht mit ihren Augen sehen wollte, fehlen mir auf. Und das war als Pflicht für mich oder als Hauptthema für mich war, dass ich Themen aufdecke, die kein anderer gesehen hat.
Nun haben Sie aber mit diesem Buch ein besonderes Tabu eben gebrochen, sind ein besonderes Risiko auch eingegangen, weil Sie als Iraker über das Feindesland, wie es auch im Haupttitel heißt, weil Sie über Israel geschrieben haben. Sie tragen nun die wirtschaftlichen, aber auch soziale Konsequenzen. Sie kriegen als Journalist, als Publizist weniger Aufträge und Sie sind auch auf der Todesliste der Islamisten. Nochmals die Frage, warum sind Sie dieses Risiko angegangen?
Ja, also wenn man wirklich im Nahen Osten geboren ist, saugt man diese Konflikte mit der Muttermilch auf. Und irgendwann hat man wirklich die Nase voll. Dann sagt man, das darf nicht sein, dass jetzt zwei Lager, zwei Völker in Feindschaft stehen, all diese Jahre, und man weiß nicht über diesen Feind. Mit den Jahren wurde ich neugierig. Also warum ist Israel Feind Nummer eins geblieben für die arabischen Länder? Und weil ich neugierig war und weil ich niemals also auf andere Meinungen eingehen wollte, nur weil die Masse so denkt oder weil die offiziellen Parteien bei uns so denken, dann habe ich mir gedacht, ich muss einen Tag dieses Feindesland besuchen und ich muss ein Bild von innen heraus beschreiben. Natürlich mit den Jahren ist man hat viele Bücher gelesen über den Feind oder über diesen Konflikt. Man hat viele Kriege auch mitgekriegt, miterlebt. Aber im Endeffekt hat mich wirklich eine Frage sehr beschäftigt. Wie hat dieser Feind oder wie haben diese Juden, die aus verschiedenen Kulturen, aus der ganzen Erde, die vor 60 Jahren nach Israel, nach Palästina gekommen und einen funktionierenden und demokratischen Staat geschafft, und wir auf der anderen Seite, die eine Kultur haben, die irakische Kultur, wir waren nicht in der Lage, einen funktionierenden, wenn wir nicht von einem demokratischen Staat reden, zu schaffen. Und daher habe ich gedacht, vielleicht lernen wir von diesem Feind, anstatt mit ihm in einer Feindschaft zu stehen.
Von Israel zu lernen, das war also Ihre Motivation, dieses Land, dieses Feindesland, wie es in der arabischen Diktion heißt, zu besuchen. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Staat oder ein anderes Land, das so geprägt ist von festen Bildern, wo man so viel vorgefasste Meinungen hat, Klischees, eben dieses Bild dominieren. Und Sie haben eingangs gesagt, Sie hätten das Interesse gehabt an einer Demokratie. Das ist bereits ja schon ein sehr viel differenzierteres Bild, das Sie von Israel zeichnen. Nun sind Sie ja selbstverständlich jemand, der sich eingehend ja auch im Exil mit diesem Land beschäftigt hat. Dennoch können Sie sich erinnern, was für ein Bild Sie hatten, bevor Sie das erste Mal nach Israel gegangen sind. Gefasst in einem Bild, in einer Stimmung. Was war das?
Ich habe versucht, auch als ich die Einladung bekommen habe.
Sie haben eine Einladung bekommen?
Ja, ich habe eine Einladung bekommen zu Haifa Universität. Da war eine Konferenz, Kavadis Irak. Dann auch zur Buchmesse habe ich parallel eine andere Ladung bekommen. Und seitdem habe ich versucht, wie ein weißes Blatt zu wirken, dass ich jetzt keine Nachrichten mehr höre über Nahen Osten, dass ich keine Zeitungen lese, damit ich mich befreien wollte von allen Bildern, die ich gehabt habe. Also Bilder zum Beispiel, ich wusste, dass eine Gesellschaft da, eine multikulturelle Gesellschaft, das, was eigentlich was mich fasziniert bei solchen Gesellschaften, die aus verschiedenen Kulturen kommen und sich zusammenmischen und dann ein neues Produkt erzeugen. Das war dieses Bild im Kopf, also Israel als Multikulturelle. Und als ich hingegangen bin, wollte ich dieses Bild wahrnehmen. Das Bild existiert oder nicht, in der Tat. Und ich muss hier eines wirklich vorwegnehmen. Wenn ich von Israel rede, ich rede von Israel bis die Grenze 67, ich rede nicht von Westbank und Gazastreifen. Also diese multikulturelle Gesellschaft hat mich fasziniert und das war, wie Sie gesagt haben, also jeder, der nach Israel kommt, dann nimmt diese Unterschiedlichkeit, diese Gesamtheit von Unterschiedlichkeit wahr nach seinen Empfindungen und nach seinen Gefühlen. Bei mir natürlich, ich habe bestimmte Geschichten rausgepickt, weil ich bin jemand anderer. Ich bin nicht wie ein Europäer, der nach Israel geht und dann zum Beispiel kommt nach Haifa und sagt, okay, da sind Leute, die zusammenleben, aber die Araber sind fast wie zweite Klasse. Es fehlen ihnen ein bisschen noch mehr Rechte. Das sind nicht wie Israelis. Nein, ich komme nicht aus dieser Ecke, obwohl ich in Deutschland lebe. Aber in meinem Kopf sind alle 23 oder 24 arabischen Länder, wo diese Rechte quasi von Bürgern nicht existieren. Daher faszinieren mich andere Bilder, wenn ich arabische Jugendliche sehe, neben Israelis zusammensetzen oder Häuser, die Familien, jüdische Familien und christliche arabische oder muslimische arabische zusammenleben. Das sind Bilder, die in meinem Kopf geblieben sind.
Sie sagten, Sie hätten versucht, sich zu distanzieren von vorgefassten Meinungen, von feststehenden Bildern, weiß zu sein, ein unbeschriebenes Blatt. Dennoch erwähnen Sie eben dieses Bild der multikulturellen Gesellschaft. Also haben Sie doch was Positives gesucht in diesem Israel?
Ja, gut, ich habe in der Tat, also dieses Positives ist da, weil ich auch mein ganzes Leben voller Enttäuschungen auf der anderen Seite. Also ich bin in Länder erzogen worden, ist wie jeder andere Bürger, der man sagt, dieser Feind ist negativ, der ist ein Monster. Das ist ein Monster und wir, es bei uns ist alles im Stecken geblieben. Also wir brauchen keine Demokratie, wir können keine Demokratie ausüben, weil wir im Krieg stecken. Es gibt viel Armut, weil unsere Gelder müssen zur Ausrüstung gehen. Es ging so weit, dass Syrien zum Beispiel einen Knast hat, heißt, das ist der furchtbarste Gefängnis in Damaskus, heißt Palästina-Gefängnis. Also so im Namen von Palästina foltert man und kerkert man Andersdenkende auch ein. Wieso denn hat Israel die Demokratie nicht abgeschafft für ihren Bürger? Und daher konnte ich nicht anders denken. Natürlich gibt es die Kriege zwischen den beiden Lagern, aber diese Kriege sind seit 60 Jahren. Und die Kriege würden nicht nur, wenn man sagt, bei uns sind von Israel, von dem Feind provoziert. Das stimmt auch manchmal nicht oder am meisten nicht, weil ich weiß, wie die anderen Lager sich verhalten haben. Nasser in seiner Zeit oder bei uns Saddam Hussein mit seinen Raketen auf Israel oder Hamas oder auch selbst Arafat in seiner Zeit. Ich konnte nicht anders denken. Ehrlich gesagt, ich konnte nicht anders denken und das ist nicht neu, nicht weil ich jetzt verreist war, in allen meinen Artikeln und Essays auf Arabisch war. Vielleicht damals hat man das geduldet, weil nicht so weit ich gekommen bin, das Land besucht habe und ein Buch darüber zu schreiben. Ich habe immer geschrieben und sehr früh. Ich habe gesagt, das einzige demokratische Land in der Region ist Israel. Und das war dieser Satz, allein ist provokativ.
Najem Wali, Sie sind also ausgezogen, um das so zu sagen, um in Israel ein Gegenmodell zu den bestehenden Staatsmodellen im Nahen Osten zu suchen, um die Demokratie zu suchen und zu erfahren und auch die multikulturelle Gesellschaft. Gab es da auch Enttäuschendes?
Also, was ich erfahren habe, das habe ich nicht persönlich was erlebt, Enttäuschendes. Ich finde manchmal diese Übertreibungen mit der Sicherheit in dem Flughäfen, manchmal, was den Einreisenden betrifft, mich war nicht so furchtbar passiert. Aber ich habe bei anderen Leuten, auch Europäer, das erlebt, wie sie auch stundenlang fast also verhört worden sind. Das ist manchmal Übertreibung, weil ich kenne einige Leute, die sagen, wir kommen nie wieder. Und das finde ich nicht gut. Da sollen sie selber sich überlegen, wie sie das besser machen. Aber es ist wirklich erstaunlich. Manchmal ist es so, als ob die Menschen, die ich getroffen habe, wussten, dass ich auf einer schnellen Tour bin und wollen sie mir ein anderes Bild vermitteln. Oder, also es ist wirklich erstaunlich, als ob die Leute, die ich getroffen habe, da wussten, dass ich auf einer schnellen Tour bin, dass sie mir ein verborgenes Bild von ihnen, dass es vielleicht nicht im Alltag in den letzten Jahren gezeigt worden ist, gezeigt. Das Buch versucht, dieses Modell von multikultureller Gesellschaft zu zeigen in Israel, in idealistischen Sinne. Und dieses ideale Bild, vielleicht bei dem Alltag bei vielen, ist verloren gegangen. Als ob ich durch meinen Besuch, durch meine Gespräche und später durch das Buch den Menschen da auch erinnert habe, was für ein gesellschaftliches Modell sie versucht aufzubauen. Und wie weit ist dieses Modell vielleicht zum Stoppen gekommen oder zum Scheitern gekommen oder wie weit der Einfluss des Militarismus in der letzten Zeit, nachdem Israel in besetzten Gebieten und Gaza sich auch beharrt hat. Also, dass vieles von diesem alten Modell vielleicht zerbrochen ist. Und ich durch diese Gespräche den Menschen an diesem alten Modell erinnert habe. Deshalb kam dieses Positive auch in dem Buch. Das versuche ich immer den Menschen zu vermitteln. Ich glaube, das ist auch die Message von dem Buch. Dieses Buch hat ein Message für die Israelis von ihrem vielleicht auch verborgenen Modell, das da ist. Und das ist für die Araber, dass ich ihnen ein Modell zeige und sage, lerne davon. Und für die Iraker, für uns, was es wichtig ist, weil ich komme auf die irakischen Juden hier auch dabei, ist, dass sie wissen, dass ein Teil der irakischen Kultur, ein wesentlicher Bestandteil der irakischen Kultur ist die jüdische Kultur.
Im Zentrum Ihres Buches mit dem Titel Reise in das Herz des Feindes sind, wie Sie gesagt haben, Necem Vali, die Begegnung mit dem Menschen, Gespräche mit dem Menschen, die Sie dort geführt haben. Es sind sehr unterschiedliche Menschen. Sie haben Wissenschaftler getroffen, Sie haben Kibbuzims getroffen, Sie haben sich mit orientalischen Juden, mit irakischen Juden, wie Sie auch gesagt haben, getroffen und geredet und mit vielen anderen mehr. Können Sie eine Begegnung herausnehmen, beispielhaft, was war für Sie eine besonders wichtige Begegnung, eine besonders wichtige Figur?
Also wenn ich von Figuren nehme, dann war die Geschichte mit dem Mädchen Suad, also die aus Südlibanon kommt und ursprünglich Schiitin ist sie. Also das ist wirklich für mich eine große Überraschung, weil ich glaube, nicht nur ich, auch viele sogenannte Nahost-Experten werden nie von diesem Thema auch gewusst haben oder wollen sie auch nie gewusst haben.
Diese Geschichte zeigt ja schön die Verwicklung der südlibanesischen Armee mit Israel,
genau.
Beziehungsweise...
Ja, genau, als Südlibanon besetzt war in dem Jahre 1982 und da entstand dieser freie Libanon, ein kleiner Staat unter einem christlichen Major. Und der Süden im Libanon ist es in der Mehrheit schiitisch. Und Armut und Bauern, und da haben diese Leute natürlich kollaboriert mit dem freien Kleinstaat Libanon und mit der israelischen Armee. Und als die Israelis ihre Truppen abgezogen haben, dann entstand ein Vakuum. Und dann kamen natürlich Parteien, die Widerstand gegen die Besatzung damals geschafft haben, und ein großer Teil von denen ist Hezbollah. Und haben die Menschen sich bedroht gefühlt. Aber die Geschichte auch von Suad zeigt nicht nur, wie Politik ist hier verflochten ist, sondern die sozialen Motivationen, weil sie ist unpolitisch, die Frau. Ihr Vater war Kommunist, er war als erster bei dem Widerstand. Später wurde dieser Widerstand von Hezbollah und ML-Bewegung an sich enteignet. Und dann, dieses kleine Mädchen musste mit ihrem Cousin verheiratet werden, wobei ihre Mutter, um sie zu retten, hat sie zu ihrer Tante geschickt, noch näher an die libanesischen, israelischen Grenze. Und die Tante war mit einem Offizier in dem kleinen Staat Libanon verheiratet. Und deshalb, sie mussten nach Israel gehen, um ihre Haut zu retten. Und deshalb hat die Tante gesagt, du kannst mitkommen. Und so ist sie angelangt in einem Land, mit dem sie nichts zu tun hat. Und so wurde ihre Identität gemacht, als ich sie getroffen habe. Sie sammelte Reste von Essen. Ich habe gedacht, das ist für sich. Nein, das ist sie. Und da ist sie engagiert in einem Haus, wo Frauen, israelische Frauen, da wohnen, anonym. Die Frauen, die misshandelt worden sind von ihren Männern. Und sie ist engagiert, sie bringt Essen für die, da wohnt sie auch umsonst. Und sie ist verliebt in einem Jungen aus Sarajevo. Das ist wirklich eine Märchengeschichte, die ich erlebt habe.
Ein Jude aus Bosnien.
Jude aus Bosnien. Das ist wie eine Märchengeschichte, als ich die Geschichte gehört habe und auch meinen Kollegen, auch Journalisten und Verleger gezeigt habe, weil sie arbeitet in dem Lobby, wo wir da einquartiert worden sind. Und das sind viele, wie ich erfahren habe, durch sie, viele libanesische Schiiten. Teil von ihnen haben die israelische Staatsangehörigkeit angenommen und Teil von denen wartet noch vielleicht kehrt zurück, weil sie eine Amnestie von Hezbollah gehabt haben. Das ist eine natürlich, was den Figuren betrifft, eine wunderbare Geschichte.
Ja, es ist eine sehr berührende Geschichte, aber es ist ja auch eine sehr spezielle Geschichte. Wofür steht die nun?
Es ist eine spezielle Geschichte, es steht, wie der Nahen Osten ineinander ist, wie der Mediterranien ineinander ist. Also wenn sie sagt, diese Suad, für sie, was ist ihre Heimat? Ihre Heimat ist, wo sie jetzt bei diesem Haus wohnt, mit den Frauen zusammenarbeitet. Und wo sie sagt, es ist ihr Wunsch, wenn sie an der Grenze steht und dann solche Häuser auch sogar in Libanon stehen. Und wenn diese Frauen jetzt wie Cassandra und in dem Troja-Krieg, dass die Frauen zusammen sich tun, um gegen den Krieg zu protestieren. Weil diese Frauen sind auch Opfer von Krieg indirekt, weil die Männer waren alle traumatisiert im Krieg und als Offiziere oder Soldat.
Die Geschichte von Suad lebt ja auch dadurch, dass Sie mit ihr ins Gespräch kommen im Hotel. Und Ihr Buch liest sich ja eigentlich auch wie ein Plädoyer für den Dialog. Und zwar so, wie Sie es eben gestaltet haben, für den sehr persönlichen, interpersonalen Dialog zwischen eben Arabern und Juden, Israeli. Sie glauben, dass so eben Vorurteile abgebaut werden können und das findet man ja auch in pädagogischen Projekten, in Antirassismusprojekten und die werden ja auch zum Teil, gibt es solche Modelle im Kleinen auch in Israel, wo eben Araber mit Juden zusammen in einem Dorf wohnen. Dennoch mutet eben dieses Plädoyer für den Dialog zwischen den Personen angesichts der gewaltigen Probleme, die in der Region herrschen, die auch Israel hat, zwar sehr schön an, aber auch etwas naiv.
Ja, das ist, ich glaube, alle Träume sind naiv. Also wenn auch, aber Träume sind menschlich. Und Träume oder Fantasien oder Wünsche, es ist wie in diesem Fall, es ist auch, wie Sie gesagt haben, nicht nur Plädoyer für Frieden, sondern es ist ein Kampf gegen das Vergessen.
Ihr Buch Najem Wali lebt, wie gesagt, vor allem von Begegnungen mit den Menschen in Israel, Israel in den Grenzen von 1967. Es sind, wie ich es verstanden habe, eher zufällige Begegnungen. Sie haben zum Beispiel nicht das Gespräch mit orthodoxen Juden gesucht. Sie sind nicht, wie gesagt, auch in die Westbank oder nach Gaza gegangen. Es waren Begegnungen, die für Sie offenbar sehr beglückend waren, so beglückend, dass Sie ein sehr positives Bild eben von Israel zeichnen, von der Demokratie, die Sie vorgefunden haben, von der multikulturellen Gesellschaft, die Sie gefunden haben, vom Umgang mit Minderheiten, an dem Sie ja auch den Erfolg einer Demokratie messen. Es hätte aber bei all diesen Zufälligkeiten meiner Meinung nach eben auch die Möglichkeit gegeben, kritische Töne anzuschlagen. Ich nehme das Beispiel vom Jordan. Sie beschreiben, wie Sie am Ufer des Jordans stehen und beschreiben, wie paradiesisch diese Landschaft ist. Und da kam mir sofort der Gedanke, na ja, und was ist mit dem Wasser? Man weiß, dass Israel eine sehr bestimmte Wasserpolitik betreibt, dass sozusagen das Wasser abgräbt und Palästinensern verunmöglicht, ihren Garten zu bewässern und so weiter und so fort. Weshalb haben Sie auf diese kritischen Töne verzichtet?
Ja, also ich habe gedacht Folgendes. Also als ich in Israel gefahren bin, habe ich nie an ein Buch auch gedacht. Also ich habe das vielleicht eine Idee in meinem Kopf, aber ich habe niemals einen Zettel und einen Stift und das aufgenommen. Das haben Sie gesagt, dass viele positive Begegnungen, vielleicht weil ich wirkte positiv. Das ist die Sache, also der ganze im Nahen Osten, diese Problematik. Ich glaube, was den beiden Lager fehlt, ist das Vertrauen untereinander. Weil man auch selbst in einer Ehe, wenn kein Vertrauen ist, dann entwickelt sich eine Ehe zur Hölle. Das ist das Gleiche, die beiden verfeindet, weil sie kein Vertrauen haben. Sie haben Angst voneinander. Wie kommt jemand wie ich und dieses Vertrauen, den Menschen gibt? Ich hatte Angst am Anfang, dass ich nicht zugehört werde, dass ich nicht ernst genommen werde, dass ich auf skeptisch stoßen werde. Aber in der Tat war total umgekehrt. Die Menschen haben, als ob manchmal, wie Amatzia Baram sagte, du warst wie ein Engel oder du warst wie der Messias.
Das war auch derjenige, der sie eingeladen hat.
Der mich eingeladen hat. Weil ich vielleicht diese Bereitschaft zum Dialog habe. Ich habe einen harten Dialog gehabt mit Menschen manchmal. Es gibt kritische Töne in dem Buch zwischen, also wenn ich über Jerusalem rede, es gibt einige über diesen Militarismus, als ich im Bus war, wie militarisiert die Gesellschaft ist. Es gibt diese. Aber ich wollte, was Jordanien Fluss jetzt betrifft und dann Wasser, wollte ich wirklich nicht auf diese Problematik eingehen, weil das hätte diese Problematik mich aus meinem Konzept rausgebracht habe. Ich saß, als ich zurückkam aus Israel und die Tür zugemacht habe bei mir in meinem Büro. Ich wusste nicht, dass das Buch zustande kommt. Ich wusste nicht, wie ich dieses Buch schreibe. Ich habe nur Gedächtnis. Und da habe ich gesessen wie ein Wahnsinniger, jeden Tag bis 9 Stunden in meinem Büro. Und da kamen die ganzen Geschichten raus. Daher, wenn ich über die Wasserproblematik gekommen bin, dann musste ich recherchieren, musste ich Statistiken kommen. Und das ist, habe ich gesagt, auch im Buch. Alle diese kritischen Fragen, die mit Statistik, mit Gesprächen, das ist die Aufgabe von meinen Kollegen da, die israelischen Kollegen. Weil, das haben sie selber gesagt, es gibt Probleme bei der Wasserverteilung. Das weiß jeder. Ich habe nicht gesagt, es gibt keine Probleme, nur ich bin nicht darauf eingegangen. Und anderen Sachen auch. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Amos Oz, David Grossmann, anderen. Und das tun sie auch teilweise, über solche Problematik einzugehen.
Sie haben sich also eben, wie Sie jetzt ausgeführt haben, konzentrieren wollen auf Ihre Eindrücke während der Reise, wollten nicht nachrecherchieren, haben deshalb auch auf die kritischen Töne verzichtet. Im Gegensatz zum positiven Bild, das Sie von Israel zeichnen, ist das Bild, das Sie von den arabischen Kulturen und Gesellschaften zeichnen, negativ. Und da greifen Sie zum Teil mit Vorliebe auf das Vokabular aus der Tierwelt zurück. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, im Gegensatz zur Dialektik, die die Juden pflegen, würden die Araber wie Papageien das Gesagte nachplappern. Ja, ja, ja. Oder Sie sagen auch, eben die arabischen Gesellschaften seien eigentlich eher so eine Art tierische Gesellschaften, weil der Vater würde dem Sohn das weitergeben, was er von seinem Vater erfahren hat. Oder Sie sagen auch relativ pauschal, eigentlich dominiere die Lüge in der arabischen Gesellschaft. Alle würden lügen, der Staat würde lügen, die Betriebe würden lügen, die Gesellschaft und so weiter und so fort. Das sind ziemlich starke Worte. Weshalb greifen Sie zu solchen starken Worten?
Ja, das ist, ich meine, wenn jemandem erwecken will, muss man, entweder kommt man mit Eimer voller Wasser und auf dem Kopf schütteln, im Winter mit kaltem Wasser, also was man auch auf Deutsch sagt, ich kriege kalte Dusche, ne, es ist wie kalte Dusche. Nein, also das ist so, die arabische Gesellschaft ist in Stagnation gekommen und es ist nicht gewohnt an solche Töne. Wir haben einen Mainstream, die besagt immer, also wird alles wunderbar, wenn Palästina befreit. Alle Probleme, die wir heute haben, haben mit diesem Konflikt zu tun. Solange Jerusalem besetzt von dem zionistischen Feind, so die Propaganda, dann haben wir diese Lethargie. Und ich habe diese harte Töne benutzt. Natürlich, wenn jemand anderer das benutzt hat, nicht Araber, dann würde man sagen, das sind rassistische Töne etc. Aber jemand darf seine Gesellschaft, glaube ich, kritisieren. Und ich wünsche mir, jeder Intellektuelle das tut in seiner Gesellschaft. Das hat damals auch unser Freund Hölderlin gesagt in Bezug auf Deutschen. Vielleicht habe ich von ihm das gelernt. Also Volk der Handwerker und so in seinen Briefen an seinen Freund. Ich habe diesen Ton benutzt, hat mit der Realität, die wir haben. Also das ist eine geschlafene Gesellschaft, schläft und kriegt nur von den Herrschenden. Gucken Sie mal, jede 2 Jahre haben wir eine arabische Liga, eine Konferenz und die erzählen immer das Gleiche. Alles das Gleiche und sie streiten und dann kommen und küssen sich und dann als ob nichts passiert. Und das sind die gleichen Herrscher seit der 60er bis jetzt. Was ist das, wenn das nicht, wie ich das beschrieben habe?
Nun wollten Sie eben diese Gesellschaften, ihre Gesellschaften wollten sie aufrütteln. Nur ist es leider so, dass der Adressat das nicht hören kann, weil es das Buch bis anhin nicht auf Arabisch gibt. Ja. Und das ist ja eigentlich sozusagen der Schuss hinten raus, um das etwas salopp zu sagen.
Ja, das ist richtig. Das Buch bis jetzt ist nicht auf Arabisch. Ein Teil von dem Buch, einige Kapitel von ihm schon veröffentlicht worden sind. Von Printzeitungen, das waren 2007. Das Buch jetzt wurde nur kommentiert durch die Interviews, die ich zur israelischen Presse gegeben habe, also zu Bedeit Ahronot. Man hat diese auch kritische Teile auch zitiert in den hebräischen Presse. Und daher haben die Araber das auch gehört. Sie sind empört, wie sagen wir, Nejem Wali über seine eigenen Leute redet und so. Aber in der Tat, und das ist auch das Makaber dabei, ist, ich wurde angegriffen für ein Buch, das nicht erlaubt würde, auf Arabisch zu erscheinen. Das sollen sie sich beschämen erstmal, die auf dem arabischen Lager, dass sie nicht erlauben, so ein Buch zu erscheinen, weil sie können nicht mal einen Ton außer ihrem, diesem gesamten Ton ertragen, der jemand, der anders singt oder aus der Reihe tanzt. Aber ich jetzt kämpfe dafür, dass das Buch auch rauskommt und zwar auch in Bagdad. Das Buch liegt jetzt im Kulturministerium. Ich habe einen Brief am Kulturministerium geschrieben, weil wir haben jetzt keinen Privatverleger. Es ist immer der Staat ist der Verleger. Und ich habe denen gesagt im Irak, ihr macht einen neuen Anfang, einen neuen Staat und eine neue Gesellschaft. Ihr braucht dieses Buch zu veröffentlichen. Und dieses Buch ist eine Prüfung der Demokratie im Irak.
Um zu einem Schluss zu kommen, Najem Wali, Sie reden von einer Prüfung im Irak. Nun ist es so, dass die Hauptthese in Ihrem Buch auch sich um den Irak und das Irak-Problem dreht. Sie sagen, im Gegensatz zu landläufigen Meinungen, die davon ausgehen, wenn man das Palästina-Problem löse, löse man auch die Probleme in der Region des Nahen Ostens. Sie sagen im Gegensatz dazu, wenn man das Irak-Problem löse, löse man das Problem im Nahen Osten. Und ich denke, diese These ist zum Schluss auch erklärungsbedürftig.
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn dieses Experiment im Irak, das neue Experiment, das ist einmalige Experiment, ist diese Demokratie im Irak, hat viele Mängel. Aber wenn ich diese Demokratie vergleiche mit den Nachbarländern, nehme ich Syrien oder Saudi-Arabien, das ist kein Vergleich. Das sind zwei Tyrannien. Es ist ein König, der alles sagt und die Leute müssen alles machen in Saudi-Arabien. Es ist eine fanatische Ideologie, die da herrscht. Das ist Wahhabismus. Und in Syrien, da brauche ich nicht viel zu erzählen, ein Diktator und ein faschistisches Regime. Und wenn Irak jetzt auf der Beine steht, dann wird Demokratie und Wohlstand dann und eine friedliche diplomatische Beziehung mit Israel aufbauen. Ich glaube, das ist ein Fokus in der Region. Das wird viel helfen und durch diesen Austausch und durch die Abschaffung der Feindschaft zwischen Irak und Israel, weil war immer eine Feindschaft in der Geschichte. Da können wir ein Beispiel geben für andere Völker in der Region. Und daher sage ich das. Das heißt, dann wird nicht nur eine Demokratie in der Region Israel, sondern werden zwei Demokratien. Und diese zwei Demokratien können ihre Ausstrahlungen bei den allen Nachbarländern auch beide bewirken.
Mit diesem Traum, Najem Wali, dass das Modell Irak eben gelingen möge, dass es eine Demokratie sein möge oder sein werde, sind wir am Schluss unserer Sendung. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.